Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tonstudio für Frauen Podcast. Du bist hier richtig, wenn du lernen möchtest, deine Musik professionell aufzunehmen im Homestudio, sie professionell zu produzieren und sie dann auch zu veröffentlichen. Wir haben heute einen wunderbaren Interviewgast und zwar ist das Annelie Schwarz, aka Aufmischen. Annelie ist Schlagzeugerin, Songwriterin und Musikproduzentin und sie teilt mit uns in dieser Folge ihre interessante Perspektive auf das Thema, warum es eigentlich so wenig Frauen in der Musikproduktion gibt. Warum trauen sich das so wenige? Wir sprechen aber auch darüber, was sie speziell daran gereizt hat und sie motiviert hat und ermutigt hat, Musikproduktion sogar als Hauptfach zu studieren in ihrem Masterstudium. Sie teilt mit uns ihre drei wichtigsten Tipps für Anfängerinnen, die gerade anfangen, Musikproduktion zu lernen. Und sie gibt uns interessante Einblicke in ihren Alltag als hauptberufliche Musikerin und Musikproduzentin. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem inspirierenden Interview mit Annelie. Also herzlich willkommen, liebe Annelie, oder Aufmischen. Ich spreche dich jetzt aber erstmal mit Annelie an. Herzlich willkommen und danke dir, dass du dir die Zeit nimmst hier im Tonstudio für Frauen Podcast.
Ja, vielen Dank. Cool, dass ich da sein kann.
Ja, ich mag kurz erstmal erklären, wie es zu diesem Gespräch jetzt gekommen ist. Ich habe aktiv nach Musikproduzentinnen gesucht in Deutschland oder die aus dem deutschsprachigen Raum kommen, um sie interviewen zu können und war dann echt ein bisschen geschockt, dass ich niemanden so direkt auf der ersten Seite gesehen habe. Ja? Und dann habe ich aus meinem Schock heraus auf Threads geschrieben, sag mal, wie kann das sein? Also dass es wenige sind, weiß ich. Ich habe dazu auch schon mal eine Folge gemacht, dass irgendwie unter 10% sind, eher 2-3% an sichtbaren Musikproduzentinnen. Das wusste ich, aber dass es so gravierend ist, dass selbst wenn ich das google, dass dann gar nichts rauskommt auf der ersten Seite, fand ich schon hart. Hab dann einen Aufruf gestartet und gesagt, sag mal, wo seid ihr alle? Ja. Und dein Name ist mehrmals gefallen. Und du wärst aber eh auf meiner Liste gestanden, denn es gibt einen Female Producer Preis und du hast den auch letztes Jahr gewonnen. Gratulation nochmal an der Stelle. Und ja, deswegen doppelt danke und ich freue mich sehr, dass du eben hier bist und dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen und vor allen Dingen mir ein paar Fragen zu beantworten.
Ja klar, gerne. Ist mir auch ein großes Anliegen dafür, mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Super, dass du das machst.
Du bist Gewinnerin des Female Producer Preises und lass uns aber gerne mal vorne anfangen. Also du hast Musik studiert und fang gerne mal am Anfang an. Vor allem, was hat dich überhaupt bewogen, da einzusteigen? Du hast einmal Bachelor, dann Masterstudium gemacht. Und wie war da so dein Werdegang?
Also ich habe ein Bachelorstudium gemacht mit Hauptfach Schlagzeug und das war klassisches Schlagzeug mit auch Rock-Pop-Elementen, aber das genau hauptsächlich klassisch und ich wusste gar nicht, dass man auch sowas wie Popmusik oder Produktion oder so studieren kann. Genau, das war einfach, ich habe immer Schlagzeug gespielt und dann hat der Dozent gesagt, ey, du kannst das studieren und ich hatte auf jeden Fall Bock, habe erstmal kurz was anderes studiert und habe aber gemerkt, die Musik ruft zu laut. Ich kann nicht hauptsächlich was anderes machen in meinem Alltag. Ich muss Musik machen, war sehr deutlich das Zeichen. Und dann habe ich während des Schlagzeugstudiums gemerkt, dass die klassische Musik nicht hundertprozentig das ist, was ich machen möchte. Und habe angefangen, in Band zu spielen und immer mehr Orchester-Gigs abgesagt. Also ich habe Pauken gespielt zum Beispiel im Orchester oder kleine Trommel und so. Und dann habe ich gemerkt, dass mit den Bands, das ist einfach. Und dann kam die Pandemie, da habe ich noch mich auf meine Bachelor-Abschlussprüfung vorbereitet und habe aber schon das Gefühl gehabt, vielleicht ist Schlagzeug, vielleicht hat es nicht so viel Zukunft, weil man wusste ja nicht, wie geht's weiter. Wir durften nicht proben, wir durften nicht auftreten oder nur in Livestreams. Und habe dann angefangen zu produzieren und wirklich jeden Tag durch den Lockdown durch produziert. Ich muss dazu sagen, ich habe auch schon vorher viel Musikproduktion gemacht, also auch mit den Bands zusammen in unserem Proberaum uns recorded. Wir mussten ja immer Demos recorden, um die dann auch nochmal im Studio, um da irgendwie was zu haben, woran man sich entlanghangeln kann. Und dann hatte ich in meinem Proberaum eine Aufnahmemöglichkeit und habe da so ein bisschen rumgebastelt. Und dann habe ich immer mehr elektronische Sachen noch dazu gebastelt. Das hat jetzt auch nicht immer so gepasst für die Bands, aber ich fand irgendwie die Fusion ganz cool. Und als dann die Pandemie kam, habe ich ja dann erstmal nur noch das gemacht und Schlagzeug halt für mich geübt und mich dann für das Masterstudium an der Popakademie beworben in Producing. Und genau, das war 2021 sogar, ist ein bisschen her. Und da bin ich jetzt in den letzten Zügen und habe seitdem wirklich wahnsinnig viel dazu gelernt. Also war echt heftig. So viele verschiedene Genres ausprobiert. Vorher ja sowieso Klassik und dann die Bandmusik und dann nochmal im Producing auch nochmal sehr viele verschiedene Genres von Poetry über Neo-Soul, Funk bis hin zu Techno, Hardcore, Hip-Hop, also komplett querbeet und sowohl im Producing als auch im Mixing. Also ich habe wirklich alles ausprobiert und so langsam sortiere ich so ein bisschen aus, aber ich finde es immer noch super wichtig, alle Genres zu machen. Und ich habe tatsächlich auch jetzt wieder ein bisschen mehr Bock auf klassische Musik bekommen, die ja so, also von der Producing-Seite, aber bin natürlich sehr viel unterwegs in der Techno- und Hip-Hop-Welt.
Yes.
Ja.
Lass mich da gleich nochmal zurückgehen. Du hast gesagt, du hattest ja schon Aufnahmemöglichkeiten und hast dich bewusst für ein Masterstudium entschieden im Bereich Producing. Und ich gehe davon aus, dass du da schon wusstest, dass das jetzt nicht die Branche ist, die sagt, hurra, komm in unseren Frauenclub. Also, dass es schon eher Mangelware ist. Ich stelle mir es auch so vor, dass im Studium wahrscheinlich, war das da auch so, dieses Verhältnis? Also wie gesagt, wir reden von 2, 3, lass es, selbst wenn wir mal hochrechnen, 5, 8, selbst wenn wir auf 10% kommen, Musikproduzentinnen versus männliche Musikproduzenten. War das da ähnlich so von der Repräsentation im Studium?
Ja, ich habe ja sogar meine Masterarbeit darüber geschrieben und da noch die genauen Zahlen, wie viele aufgenommen wurden. Ich habe es gerade nicht vor Augen, aber es ist auf jeden Fall sehr, also es war noch weniger, als ich erwartet hätte. Also man kann so sagen, pro Jahrgang in den letzten Jahren wurde dann eine Produzentin aufgenommen oder keine. Und im Verhältnis dazu 5, 6 männlich gelesene Kollegen. Genau, aber es gab sehr viele Jahrgänge, wo auch gar keine Produzentin aufgenommen wurde. Für mich ist das nicht so neu gewesen, weil vom Schlagzeug kenne ich das tatsächlich auch. Also in dem Institut, wo ich studiert habe, war ich die erste weiblich gelesene Person, glaube ich, die ihren Abschluss gemacht hat in Schlagzeug. Ja, und immer noch die einzige leider. Also ich habe gehofft, da kommen jetzt ein paar nach mir, aber genau, an anderen Instituten gibt es mehr auf jeden Fall, aber da, wo ich war, war ich es gewohnt. Und beim Producing waren es dann für mich plötzlich überraschend viele Frauen, weil dann zumindest noch eine oder zwei andere da waren, aus den anderen Jahrgängen, die ich kennengelernt habe. Und da war ich so froh und dachte, wie cool, es gibt andere, ne? Und ja, dann haben wir uns auch vernetzt und das war auf jeden Fall super, aber dass das die Minderheit ist, ist Alltag.
Also wir kennen das ja von uns auch, also die bei uns im Kurs sind, da kriegen wir auch so Gründe mit, was waren so klassische Hürden oder auch von mir selber, ne? Und oft ist es so dieses, die ganze Technik und so, das sind die Sachen, die wir so mitbekommen, hauptsächlich Technik, kein Bock drauf, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und solche Sachen. Was glaubst du, woran das liegt? Glaubst du, es liegt eher wirklich daran, dass Frauen oder weiblich gelesene Musikerinnen komische Glaubenssätze im Kopf haben, von wegen Technik und so, oder kein Interesse? Oder was glaubst du, warum es überhaupt so wenig gibt, die sich vielleicht bewerben überhaupt schon? Weiß ich ja nicht.
Ja, ich setze das immer ein bisschen parallel mit dem Schlagzeug schon wieder. Ich bin ja auch Schlagzeuglehrerin und sehe da ja auch die Herangehensweise von Frauen und Mädchen an Schlagzeug. Und da sind tatsächlich viele, also Frauen, die fangen erst an ab so Mitte, Ende 30 und nicht als Kind. Es gibt ein paar Kinder, also jetzt auch immer mehr, die ein paar Mädchen, die sich anmelden, aber die wissen ab einem gewissen Punkt nicht mehr so genau, was sie damit machen. Also es klingt komisch, aber die haben nicht mehr so einen Bezug dazu, weil es keine Vorbilder gibt und weil man diese Rolle mit dem Instrument nicht checkt, genauso wie mit dem Producing. Ich würde das mal echt, kann man, glaube ich, gut vergleichen. Sowohl an die Technik als auch an so ein Instrument, dass man da irgendwie sich fragt, was ist eigentlich meine Rolle dabei und kann ich das mit meiner Identität zusammenbringen? Und das können viele nicht und das ist total schade. Also ich bin so froh, dass ich irgendwie Voraussetzungen hatte dafür, dass das bei mir ging, weil es ist ja super, ich liebe es. Und ich glaube, es würden andere auch lieben, wenn sie irgendwie das zusammenbringen würden mit sich selbst und der eigenen Identität. Ja, und das ist einfach ja ein Mangel an Vorbildern, Sozialisierung, dass einem gesagt wird, was passt zu dir und was nicht. Weil wenn die das machen, sind die mindestens genauso gut wie die Jungs und männlichen Kollegen. Natürlich, das hat überhaupt nichts mit Talent zu tun oder auch mit die Angst vor Technik, die kommt ja dann erst später. Wenn du das nicht mit so einer Selbstverständlichkeit als Kind mit deiner Identität vereinbaren konntest, dann hast du logischerweise als erwachsene Person das nie selbstverständlich gelernt, mit Technik umzugehen. Und ja, ich gebe auch Workshops für Kinder und Jugendliche, für Producing und auch für Erwachsene. Und da habe ich das auch festgestellt. Also es hat sich durchweg bestätigt, leider. Ja, das sind natürliche, also für Mädchen und Frauen dann so ein Mikrofon in die Hand zu nehmen. Also damit können die sich identifizieren. Da gibt's ja tausend Vorbilder. Da denkt man, ah, verstehe ich. Oder mal eine Gitarre oder eine Geige oder so. Da gibt's auch einige von meinen Schülerinnen, die steigen sich besser vereinbaren lässt. Sehr schade.
Ja, super schade. Ich kann auch nur von mir sagen, meine Vorstellung, was Musikproduktion macht, hat auch nicht zu dem gepasst, wie es denn jetzt für mich ist. Ich erlebe das als einen super kreativen Prozess. Also ich dachte tatsächlich auch, es ist so steril oder ne, das nimmt mir die ganze Freude und Kreativität und ich will ja authentisch klingen und so. Und das, aber genau das kann ich ja eben gerade produzieren und ich kann es ja eben genau so klingen lassen, wie ich das eben möchte und bin eben nicht davon abhängig, dass ich das, was andere hören wollen, dann so nehmen muss, wie es gesetzt ist. Und du hast auch gerade gesagt, in deiner Masterarbeit, das wusste ich nicht, dass du dir das sogar zum Thema gemacht hast. Was ist denn vielleicht noch eine Erkenntnis daraus, wie man vielleicht mehr Frauen begeistern könnte? Oder an welcher Stelle glaubst du, dass es, ne, den einen haben wir jetzt gesagt, das eine sind schon die mangelnden Vorbilder, aber auch dann, wie geht es dann weiter? Wie könnte man da dieses Verhältnis, dieses absolute Missverhältnis ein bisschen angleichen?
Ja, also in der Masterarbeit habe ich vor allem auch die Fördermöglichkeiten für Produzentinnen erforscht und was die so Vorteile haben und habe da aber schon festgestellt, dass die halt sowieso schon die Frauen aufgreifen, die diese Hürden überwunden haben und dass man viel früher anfangen muss. Also egal, wie viel ich recherchiert habe, natürlich gibt's also einerseits in der Musikindustrie sind die Türen nicht offen, wegen Gatekeeping, logischerweise. Und auf der anderen Seite ist aber auch in der Schule und in der frühkindlichen Erziehung werden die Türen schon verschlossen in den Köpfen von den Mädchen. Das ist einfach das, was ich da grundsätzlich draus ziehen kann, Stand jetzt.
Ist eine andere Möglichkeit oder eine andere Idee, die ich habe, ist, dass das war auch bei mir so, die Hürde, so dieses, oh nee, ich will nicht, dass meine ganze Wohnung aussieht wie ein Musikstudio, ich will es auch ein bisschen schön haben, ich will nicht so einen fetten Mischpult haben und die ganzen Wände zu. Und es ist auch eine finanzielle Sache. Also so das, was ich so sehe auf Instagram und Co. und YouTube und so, da ist so viel Equipment und das weiß ich, dass das Geld kostet. Also das war persönlich auch für mich eine Hürde, dass ich dachte, bis ich in die Liga komme, lasse ich es lieber, weil, also woher? Ist das vielleicht auch ein Thema, das Geld?
das kann ich gar nicht so nachvollziehen, weil als ich angefangen habe zu produzieren, wusste ich, dass ich einen Laptop, ein Interface und eine DAW brauche und dann noch ein Mikrofon und dass das alles auch für wenig Geld zu haben ist. Zum Glück, also ja, ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann könnte es sein, dass es auch abschreckt. Man kann sich natürlich immer mehr Technik kaufen und so weiter, aber man kann ja schon mit sehr wenig viel machen. Ich fand's gerade spannend, weil ich so überlegt habe, ist es ein ästhetisches Ding? Natürlich sehen schwarze Kabel und schwarze kleine Boxen sind nicht ästhetisch, aber das ist ja auch, es erinnert mich ein bisschen an die Frage, die mir mal einer auf einer Messe jemand gestellt hat, der Mikrofone herstellt und der sehr erstaunt war darüber, dass ich als Frau Musikproduktion mache, der gesagt hat, ja, benutzen eigentlich Frauen dann die gleichen Plugins wie Männer? Und es waren so absurde, komische Fragen, also wo ich immer wieder, ein anderer Kollege hat auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, der das gehört hat. Und der ist immer weiter noch mehr Fettnäpfchen getreten. Und ich habe dann gesagt, wie meinst du das denn? Und er hat gesagt, ja, das ist wie beim Autofahren, da stellt man ja auch fest und so, dass die Dummies, das funktioniert. Und ich so, hä, das ist ja aber bei Plugins was ganz anderes. Und da habe ich ihm gesagt, also niemand von meinen Kolleginnen hat irgendwie ein Problem damit, wie Plugins aussehen. Ich glaube, die Ästhetik ist wirklich das geringste Problem und gar kein Problem unbedingt. Natürlich ist es nicht ein Einrichtungsgegenstand, aber alles, womit man arbeitet, sieht ja nach Arbeit aus. Ja, würde ich schon sagen.
Ja, ich finde mein Studio ganz schön mittlerweile. Also die Vorstellungen waren da auch falsche. Das muss gar nicht alles so übertrieben sein. Und wie du sagtest, also mein Startset, Mikro, Kopfhörer und meine Interface haben 300 € gekostet. Das war so ein Bundle. Also man kann wirklich sehr, sehr günstig einsteigen. Anfangen einfach. Genau. Und ja, die Plugins, das ist sehr witzig. Genau. Also ich gucke immer nach Frauen-Plugins. Also ich nur.
Immer nur die Pinken. Okay.
Genau, ja. Also das ist ja echt witzig, ja. Also ich muss sagen, tatsächlich, wenn ich die Wahl habe bei so anderem Equipment, dann entscheide ich mich rein intuitiv, würde ich eher das Schönere nehmen. Also ich finde zum Beispiel deine Kopfhörer echt cool. Aber davon kann ich mich ein bisschen lösen und ich muss auch dazu sagen, es tut sich da auch viel im Markt mittlerweile. Also da gibt's ja jetzt schon farblich andere, weil mir ist es tatsächlich wichtig. Ich mag einfach gerne eine schöne Arbeitsatmosphäre haben und mir ist es einfach sehr viel grau und schwarz sonst. Ja, da tut sich zum Glück viel.
Ah, okay, voll interessant, das mal zu hören. Da habe ich tatsächlich noch nie, außer mit diesem Kollegen, der mich nach den Plugins gefragt hat, noch nie drüber gesprochen, über das Aussehen davon. Ja, also ich habe mein Studio auch sehr gemütlich gestaltet, würde ich sagen. Und ich finde es angenehm. Also immer halt, also kommt ja auf die Möbelstücke an. Und ja, ich liebe es. Also natürlich ist so, ne, manche Leute haben so eine krasse LED-Optik und beeindrucken dann irgendwie mit Lampen hier. Und ja, nee, da bin ich auch nicht so ganz dabei.
Mit welchen DAWs arbeitest du?
Also ich arbeite hauptsächlich mit Cubase, weil ich damit angefangen habe in dem Studio, wo ich früher war und habe dann aber auch Ableton gelernt. Und wenn jetzt aber jemand neu anfängt, würde ich der Person auf jeden Fall GarageBand oder GarageBand, wie man es ausspricht, empfehlen, weil man damit super schnell super coole Ergebnisse erzielen kann. Und dann kann man immer noch auf eine weitere DAW umsteigen, aber damit ist wirklich top. Macht auch sehr viel Spaß.
Toll. Und deswegen habe ich mich entschieden, also mich juckt es ja in den Fingern, ne? Noch mehr neue Plugins und mich juckt es in den Fingern, zu Logic Pro umzusteigen. Aber ich habe GarageBand oder GarageBand noch nicht ausgespielt. Ich weiß einfach, dass da noch so viel für mich zu holen ist, zu lernen und zu üben ist. Und darauf möchte ich mich konzentrieren. Ich möchte dort so gut sein, dass ich mich langweile. Da möchte ich hinkommen. Und dann ist für mich der nächste Schritt erst dran, weil sonst ist es too much. Es ist eh schon echt... Ja. Es gibt genug zu lernen, merke ich mit jedem Song, den ich mache, ja.
Ja. Toll, da bin ich so ein bisschen anders, aber ich kenne viele, die das so sehen wie du. Ich mache, steig schnell zum nächsten Plugin und hole mir da nur das raus, was ich brauche und ignoriere so ein bisschen den Rest. Also ich versuche das so auszublenden, ist schwierig, aber ja, einfach aus Zeitgründen und genauso auch mit der DAW. Ich versuche dann so die, zum Beispiel jetzt, ich muss nicht Ableton bis ins letzte Detail können und Cubase auch nicht, aber in Cubase bin ich deutlich schneller und ja auch länger damit unterwegs, aber ich versuche aus Ableton so das zu nehmen, was da halt wirklich der Vorteil ist. Ich glaube, es gibt so diese verschiedenen Ansätze. Manche Kollegen finden meinen Ansatz auch ein bisschen nervig, wenn ich drin bin, bis in die letzte Ecke alles ausgecheckt habe. Es ist voll fein, wie man es macht.
Okay, du hast ja vorhin schon erzählt, dass du dich in ganz viele verschiedene Richtungen auch ausprobiert hast und jetzt so langsam deinen Stil findest. Du bist in sehr vielen Projekten, das habe ich auch gesehen. Du kannst auch gerne was darüber erzählen, wenn du magst. Meine größte Frage ist aber, wie du so deinen Alltag, du bist ja hauptberuflich Musikerin und Produzentin, produzierst auch eigene Sachen, singst auch selber. Wie organisierst du dich? Also das ist eine kreative Arbeit. Ich persönlich musste da erst meinen eigenen Weg finden und das ist meine Frage an dich. Ja.
Ja. Puh, ja. Wie organisiere ich mich?
Oder lass erst mal anders anfangen. Wie ist so ein typischer Alltag? Was machst du so?
Also ich benutze immer die ersten Stunden des Tages, weil ich weiß, dass da meine Ohren frisch sind und mache da die Mixe, wo ich ein bisschen an einem Punkt zum Beispiel festhänge oder genau, wenn ich eine kreative Idee habe und weiß, jetzt ist gerade diese Idee da, dann genau nutze ich erstmal die frühe Zeit. Und im Moment, also danach, fange ich an, Schlagzeug zu üben, weil ich mich für ein paar Konzerte vorbereite, weil ich ja immer noch einfach so ein bisschen, man sagt, Muckerin arbeite in Bands und dann, ja, also eigentlich früher habe ich nach Feierabend quasi produziert, weil es mein Hobby und meine Entspannung war. Das mache ich immer noch, aber ich fange halt auch früh schon an damit. Das heißt, ich produziere wirklich sehr viel den ganzen Tag und übe zwischendurch für bestimmte Sets oder ich lege ja auch auf und da übe ich auch zwischendurch was. Und wenn eine Session ist, dann ist der Tag natürlich Session-Tag. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich gerade nicht sehr gut darin, mich zu organisieren und meinen Alltag zu strukturieren. Liegt auch an der Selbstständigkeit und gerade verändern sich auch sehr viele Sachen bei mir. Ich muss es immer wieder neu sortieren. Ich habe wirklich super viel ausprobiert. Es ist ein bisschen übergelaufen, sage ich mal. Und ich muss gerade wirklich neu lernen, neue Prioritäten setzen, weil jetzt zum Beispiel seit ein paar Wochen einfach, ja, ich hatte keinen freien Tag mehr, auch kein freies Wochenende. Ich habe wirklich durchgearbeitet, davor die Masterarbeit und das finde ich gar nicht gut. Ich bin wirklich ein Fan davon, Pausen zu machen, Leuten zu sagen, also ich feiere jemanden nicht dafür, wenn sich die Person überarbeitet. Ich weiß, das tun manche, aber in meinem Freundeskreis feiern wir uns gegenseitig dafür, wenn wir Pausen machen und das sollte auch so etabliert sein. Ja, also genau, aber zum Glück habe ich jetzt Hilfe von dem Management, sowohl im Producing-Bereich als auch im Artist-Bereich, also zwei verschiedene. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine große Hilfe, dass ich natürlich auch denen so ein bisschen meine strukturierten Gedanken mitteilen muss, die vorher strukturieren muss. Und das ist aber, wird, glaube ich, sich nicht ändern, dass es eine Schwierigkeit ist der Prioritäten, weil ich ja so viele Standbeine habe und weil es auch gerade als Musikerin braucht man auch mehrere Standbeine oder kenne ich jetzt von meinem Umfeld so. Gibt bestimmt auch Leute, die haben nur eins und können sich da voll drauf konzentrieren. Das ist natürlich auch super dann.
Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich teile gerade, ich versuche es täglich, ich schaffe es nicht immer täglich. Ich mache ein 100-Day-Project, in dem ich jeden Tag meine Albumproduktion teile und mir fällt einfach auf, ich muss ganz oft sagen, sorry, heute konnte ich gar nichts fürs Album machen, weil ich hatte vor 3 Monaten noch versprochen, dass ich dort noch eine Meditation mache und da noch einen Song und den. Und als ich deine Liste gesehen habe, in wie vielen Projekten du bist, ist mir auch so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, wo ich dachte, wow. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das, ja, und schweren Herzens, tatsächlich darf ich mich dann halt auch von ein paar Ideen, die ich schon hatte oder so halbfertige Sachen, im Moment zumindest verabschieden und sagen, gerade geht's nicht. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall immer sehr schwer. Ich sage einfach ungern etwas ab. Ich habe mich dann dafür committed und dann will ich das auch durchziehen. Aber ab und zu muss ich einfach Dinge absagen, wenn es nicht geht. Aber es ist ein Struggle.
Du hast es vorhin schon ein bisschen erwähnt und jetzt auch gerade. Also du hast zum einen erwähnt die Gatekeeper in der Branche. Auf die bin ich jetzt noch gar nicht gestoßen, weil ich arbeite ja komplett independent und auch die Musikerinnen, mit denen wir arbeiten, denen wir Musik produzieren, beibringen, die sind alle erstmal independent. Ja, das heißt, wir sind noch relativ weit weg von der Branche. Und meine Frage ist eben das Gatekeeping. Wie ist es auch für dich als Frau? Merkst du da, wie wirst du da aufgenommen und empfangen? Und auch das Thema, was du gerade gesagt hast, welche Standbeine brauchst du für dich zum Beispiel? Also, um auch gut davon leben zu können, zu Recht, weil du da so viel reinsteckst auch. Ja,
ich habe ja das Glück, dass ich im Female Producer Collective und durch den Female Producer Prize sehr gut vernetzt bin mit sehr vielen weiblich gelesenen und Flinterpersonen, die nicht diese Art von Gatekeeping betreiben. Also natürlich gibt es da auch einige, aber es ist nochmal was anderes, als wenn man jetzt als männlich gelesene Person seit Jahren in der Musikindustrie mit männlich gelesenen Personen, männlichen Kollegen zusammenarbeitet. Und dann plötzlich kommen Frauen dazu und dann ist jetzt bei, die meinen das auch nicht bösartig, aber die rufen dann natürlich eher den Kumpel an, als die wissen, da ist jetzt eine neue Produzentin irgendwie aufgetaucht. Genau, das ist auf jeden Fall so ein unbewusstes Gatekeeping, was ich sagen würde. Auch, was du jetzt sagst, nicht leicht zu finden, aber manche kennen ja auch weibliche Produzentinnen, aber denken, okay, ich nehme lieber das Altbekannte. Auch, weil man natürlich untereinander auch so ein bisschen still vereinbart hat, dass man sich gegenseitig anruft. Wenn man neu irgendwo reinkommt, ist es immer schwer und das tun wir gerade. Wir kommen ja neu quasi in die Industrie richtig rein. Genau, da gibt es natürlich auch noch ein paar Leute, die machen schon so boshaftes Gatekeeping, würde ich sagen. Die unterschätzen einen, die sagen, okay, also die versuchen dann Macht zu demonstrieren, indem sie ganz viele technische Begriffe um sich werfen oder auch Seriennummern oder irgendwelche Gerätenamen und so. Und das schüchtert dann natürlich auch ein und sind noch nicht mal, aber denen begegne ich in letzter Zeit wirklich selten.
Du kommst ja aus einem ganz anderen, ne, du, durch das Studium, ganz anderer Hintergrund, du kommst direkt in die Branche. Ja, ich bin erstmal independent unterwegs, ich habe auch gar nicht damit so viel zu tun im Moment. Für mich ist es aber interessant, wie es für dich ist in der Branche. Und das heißt eben auch, ganz konkret, wovon lebst du? Also was sind deine Standbeine? Was machst, was braucht es vielleicht auch im Moment? Oder weil du das vorhin so sagtest, ne, es ist wichtig, mehrere Standbeine zu haben und das sehe ich ganz genauso. Ja. Was sind da deine?
Ja, also eins meiner Standbeine ist halt auf der Bühne als Schlagzeugerin in verschiedenen Bandprojekten. Das zweite ist mein Artist-Projekt, durch das auch immer mehr coole Auftritte reinkommen, bezahlte Auftritte. Dann natürlich Musikproduktion und Mixing. Das nimmt den größten zeitlichen Anteil. Und dann auch die Workshops und Unterrichten. Und es ist auch schon noch das Ziel, dass die Produktion und Mixing der größte Teil bleiben, Priorität haben, auf jeden Fall für andere Artists zu produzieren und zu mischen, ja.
Eine Frage habe ich dazu auch noch, was mich interessiert, weil du das vorhin auch so sagtest, ne, du brauchst eigentlich nur deinen Laptop und ein paar Komponenten. Gehst du physisch extern irgendwo in ein Tonstudio oder wie arbeitest du meistens oder hast du zu Hause dir was, einen Platz eingerichtet?
Also ich verbringe ja gerade auch sehr viel Zeit in Berlin, arbeite da sehr viel und da habe ich jetzt tatsächlich ein Studio, also mit Nutzung. Wir haben uns das zusammen gemietet in den Riverside Studios und dort teilen wir uns das Equipment und dann muss ich natürlich meinen Laptop und Interface immer mitnehmen und dann mich erstmal kurz einrichten. Genauso, ich, auch wenn ich in anderen Städten war, ich bin es eigentlich gewohnt, meinen Laptop mitzunehmen und mich dann irgendwo neu einzurichten. Aber was ich ganz viel, die Arbeit, wofür ich dann alleine sein muss oder möchte, ist dann passiert schon in Frankfurt in meinem Home-Studio. Da habe ich ein Zimmer, das ist nur fürs Recording, Mixing, Mastering. Ja.
Was mich auch interessiert, woher weißt du, weil du hast das vorhin auch angesprochen, ne? Dann kommen irgendwelche Leute um die Ecke und machen einen auf dick, weil sie, weiß nicht, bessere, noch mehr Seriennummer und was weiß ich alles kennen. Wie gehst du auch mit vielleicht Unsicherheit, wenn du die dann hast? Also ich habe die auf jeden Fall erstmal, weil ich ja auch noch im Anfang bin. Woher weißt du, ey, das ist richtig gut, was ich hier mache? Und wenn du unsicher bist, wie gehst du damit um? Wo erhältst du da Hilfe für dich? Also wie findest du da für dich auch einen Weg, wo du sicher sagen kannst, das habe ich richtig, richtig gut gemacht? Und falls nicht, ja. Ja,
ja, ich glaube, ich wirke bestimmt von außen auch noch ein bisschen überzeugter von mir selber. Aber ich merke, das ist bei allen Leuten so, dass es nach außen anders wirkt, als es ist. Deswegen versuche ich das auch immer so oft wie möglich zu sagen. Ich bin auf jeden Fall auch unsicher mit dem, was ich mache. Und bin nicht immer selbstbewusst und es ist immer eine Herausforderung, auch mit neuen Leuten. Man hat auch in der Session das Gefühl, man muss sich so ein bisschen erstmal beweisen, ne, dass die Person einem auch vertraut, dass man das auch kann. Und da schlägt der Puls schon manchmal ein bisschen höher auf jeden Fall. Und wenn Leute versuchen, mich zu verunsichern, wie gesagt, das tut einfach fast niemand mehr so mutwillig. Ab und zu gibt es so ein bisschen so eine Machtdemonstration von bestimmten Leuten. Aber ich versuche, also ich arbeite fast nur noch mit Leuten zusammen, bei denen das nicht so ist und wo man wirklich darüber reden kann, dass man sich einfach gegenseitig vertraut und alles zutraut. Das ist mir super, super wichtig von allen Seiten, auch von mir, dass ich das auch ausstrahle und nicht sowas, ich kann das ausstrahle. Das bringt einfach überhaupt nichts. Das führt nirgendwo hin.
Okay, und angenommen, jemand kommt zu dir und sagt, hier, mach mal, produziere mir das mal fertig irgendwie, misch mir das mal, master mir das mal. Woher weißt du, wann, also wo du da hin willst und wann ist der Song fertig? Das ist für mich eine echt interessante Frage. Oder auch, hast du Momente, ich sitze manchmal 3-4 Stunden, schraube irgendwas rum, finde es für den Moment voll geil, höre am nächsten Tag rein und denke mir, oh mein Gott, nein, ich muss wieder einen Schritt zurückgehen. Hast du das auch? Also ich finde es unglaublich schwierig zu sagen, jetzt ist fertig. Wie machst du das?
Also es wurde bei mir total viel, viel besser mit der Zeit. Und man muss sagen, die Ohren sind nicht so ganz zuverlässig. Es verändert sich, man kann sich nur ein paar Minuten wirklich konzentrieren. Dann verändert sich die Konzentration über den Tag. Ich finde es gerade deshalb so spannend, aber es ist auch sehr anstrengend, wenn man weiß, okay, wie sind meine Ohren gerade? Kann ich mich darauf gerade konzentrieren? Kann ich überhaupt zuhören? Manchmal kann ich gar nicht zuhören, weil ich total erschöpft bin. Also mein Gehör ist einfach erschöpft. Es macht so viel den ganzen Tag. Und was mir dann immer hilft, ist alles umschmeißen, andere Umgebung, Auto. Bester Trick seit Tag 1. Ins Auto, ab ins Auto. Ich habe nicht mal ein eigenes Auto. Ich miete nur Carsharing-Autos zum Hören. Also es ist wirklich ein bisschen absurd, wenn die da lesen. Ich war eine halbe Stunde im Auto und bin nicht gefahren. So, das kriegen die auch mit. Und aber ich sitze dann da und dann genieße ich einfach kurz, wie es sich anhört und denke, okay, ich genieße es jetzt einfach mal. Ich bin ja nicht auf der analytischen Seite. Aber natürlich bin ich nicht immer sicher, wie ich das jetzt finde mit dem Mix. Aber es wurde tatsächlich innerhalb der letzten, wann habe ich angefangen, also 3-4 Jahre, würde ich jetzt sagen, bin ich auf jeden Fall an einem Punkt, wo das 80-90% der Mixe sind da, wo sie sein sollen, auf jeden Fall. Und bei manchen, bei den restlichen, da fange ich dann nochmal an oder gehe nochmal in eine andere Richtung. Und wenn jetzt natürlich jemand anders eine andere Vorstellung hat oder so, dann finde ich das eher spannend, weil ich mir was anderes vorgestellt habe unter dem Mix. Aber das kann man ja von vornherein vermeiden, wenn man nach Referenzen fragt. Manchmal haben Leute auch schon so ein bisschen einen eigenen Rough Mix gemacht und was ich sowieso sehr häufig mache, ist erstmal aufräumen, also einen Mix aufräumen, das macht schon mal sehr viel aus und dann den kreativen Sound reinzubringen, da versuche ich Artists sehr gut kennenzulernen und mich zu fragen, was die wollen und was die gerne hören wollen und das führt dann eigentlich immer zu dem Ergebnis, dass alle zufrieden sind, ja.
Was meinst du mit Aufräumen? Was genau meinst du damit?
Dass die Frequenzen sich nicht im Weg stehen, das meine ich einfach. Dass das erstmal die Rolle, also welche Rolle nimmt jedes Element ein? Welches ist das wichtigste Element? Das ist für mich immer die erste Frage. Welches Element finde ich einfach super ansprechend? Dann frage ich natürlich den Artist, geht es dir genauso? Siehst du das auch als wichtigstes Element? Und natürlich habe ich auch immer mehr in den Genres dazugelernt in der letzten Zeit, was da so gefragt ist, was da wichtig ist. Und dann versuche ich das zu kombinieren und dann natürlich die Frequenzen ein bisschen aufzuräumen, dass es relativ clean klingt und das, was dreckig in Anführungsstrichen sein soll, das natürlich dreckig zu lassen oder zu machen, je nachdem. Ja, das sind für mich so die wichtigsten Punkte, würde ich sagen.
Voll. Ja, da passiert richtig, richtig viel Magie. Ja.
Das ja. Stimmt.
Ja, es ist mir aufgefallen, ne, durch Sachen, die ich selber produziert habe und dann im Vergleich eben zu anderen Songs, die ich gerne höre. Und dann ist mir einfach aufgefallen, wow, meine Stimme ist voll dominant in meinem eigenen Mix. Und der Effekt aber in dem anderen Song, den ich so mag, ist, ich nehme auch nur die Stimme wahr, aber die ist überhaupt nicht so dominant und nicht so laut von der Frequenz her. Die ist irgendwie viel mehr eingebettet und meine, die ist so irgendwie so sehr dominant und solche Sachen. Das sind echt, macht für mich einen riesen Unterschied auch eben in der Qualität des Songs. Ich bin ja da gerade am Dazulernen und von Song zu Song merke ich da einfach auch, wow, was gerade mit den Frequenzen, was da.
Das ist tatsächlich immer die spannendste Baustelle. Wie sitzt die Stimme dann da drin im Instrumental? Und da kann man sich auch voll viele Ansätze anschauen. Es gibt ja auch unterschiedliche Ansätze. Es gibt so ein bisschen den länderspezifischen Style oder auch Jahrzehnte. Also ja, haben unterschiedliche Vorliegen sozusagen gehabt. Also da kann man sich auch anschauen, ich weiß leider die genauen Begriffe nicht, aber wie man es macht, dass die Stimme halt richtig wie in so einer Badewanne im Instrumental drin sitzt. Oder dass vielleicht hat die gar nicht so eine wichtige Rolle und sitzt so tief drin, dass man sie so ein bisschen im Hintergrund hört. Und aber natürlich, was wir alle hier lieben in unserem Breitengrad, ist, dass die schon sehr hervorpoppt. Aber und das Instrumental ist in der Popmusik auch, kann auch teilweise zweitrangig sein sogar. Aber das finde ich immer noch eine sehr spannende Frage. Und das muss ich von Song zu Song auch neu entscheiden, was es genau möchte. Aber natürlich, die Tendenz geht schon dazu, dass man immer jedes Wort verstehen, die Stimme super gut hören möchte. Aber die natürlich trotzdem noch irgendwie verschmelzen kann mit dem Rest vom Song. Ja.
Ich habe eine Frage an dich. Wie viele Plugins verwendest du? Weil im Moment, für mich ist es so, ich habe, glaube ich, 4 verschiedene. Und ich will nicht, mir sagen auch Leute hier, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Ich will aber gerade nicht. Ich will erstmal alles ausloten aus den Sachen, die ich jetzt gerade habe. Weil ich mich sonst verzettel, weil da gibt es gerade im Moment für mich noch genug zu lernen. Wie war da vielleicht deine Entwicklung und wo stehst du da jetzt?
Ja. Ah ja, also ich habe am Anfang habe ich sehr viele Plugins von Friends zugeschoben bekommen, die ich überhaupt nicht kannte und mit denen ich mich überhaupt nicht auskannte. Und dann habe ich so ein paar von denen durchprobiert und habe gemerkt, okay, das taugt mir nicht. Habe den Rest rausgeschmissen und dann immer mehr bei anderen Leuten gesehen, was die für Plugins benutzen und dann überlegt, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Aber das mache ich auch immer, wenn mir jemand was empfiehlt, denke ich, ja, ist das jetzt, also benutzt ihr das jetzt alle, weil dann sollte ich vielleicht auch benutzen, einfach damit das nicht total anders klingt. Oder können das die anderen Plugins auch, die ich habe? Also das meiste wiederholt sich sowieso. Wenn ich jetzt mal sage, also zum Beispiel bei einem EQ oder bei einem Kompressor jetzt mal bei so den üblichen Mixing-Plugins, welche benutzt man da? Ich glaube, wenn du da deinen gefunden hast, dann kannst du ihn auch den Rest deines Lebens verwenden oder deine 3 verschiedenen Möglichkeiten, 3 verschiedene Kompressoren, vielleicht 5 verschiedene und dann brauchst du auch nicht jeden wieder neu auszuprobieren. Dann natürlich die Plugins, die oder sprechen wir gerade von kreativen Plugins oder von Mixing-Plugins? Ich fange mal mit Mixing-Plugins an. Was meintest du?
Ich kenne nur Mixing und genau, fürs Mixing.
Ja, es gibt ja auch zum Beispiel Synth-Plugins.
Nutze ich gar nicht.
Mhm. Ah ja. Genau, aber bei Synth-Plugins zum Beispiel, da probiere ich super gerne neue Sachen aus, weil es ja einen ganz neuen Sound macht. Mhm. Aber halt genauso auch analoge Synthesizer, ne? Dann probiert man mal hier einen neuen aus. Aber es muss mir schon sehr gefallen, dass ich es auch wirklich kaufen will. Ich probiere es dann hier mal bei Kollegen aus. Und manchmal komme ich auch zu dem Schluss, na gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und genauso bei so Sachen wie Verzerrer oder genau Saturation, was man alles machen kann. Ich gucke da auch ehrlich gesagt Tutorials und gucke, wie es sich anhört und dann überlege ich, hat es wirklich einen Vorteil gegenüber von dem, was ich schon habe. Ja, ich glaube, man muss da gar nicht so eine Riesenwissenschaft draus machen. Wenn du halt merkst, meine Songs klingen immer, irgendwas fehlt da immer, dann kann man vielleicht doch nochmal sich Feedback einholen. Jemand anders den Klang so hinbekommt, wie er ist.
Cool, danke. Und hast du einen Favorite, einen All-Time-Favorite, den du total liebst, ein Plugin?
Von den Soundtoys Decapitator. Der macht einfach eine richtig coole Verzerrung auf alles drauf. Also es ist auch so ein bisschen, ist so phasenweise, aber das finde ich gerade ziemlich, ja, macht einfach Spaß. Ist noch nicht richtig im Mixing, sondern nur Sounddesign, aber
kann ich sehr auch empfehlen. Mega cool. Ja, mega cool. Ja, da frage ich dich nachher nochmal nach dem Link. Ja, gerne. Cool. Okay, wenn du jetzt sagen wir mal Anfängerinnen, ja, die irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen fasziniert so zuhören und so halb mit dem Gedanken spielen, vielleicht ist das was für mich. Welche 3 Tipps würdest du denen geben, um zu sagen, das wäre mein Tipp für dich, für den Anfang, um zu starten, also um deine eigene Musik zu produzieren oder überhaupt Musikproduktion zu lernen?
Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auf jeden Fall die Musik im Fokus hat und sich immer visualisiert, wie man alles, wenn man das eine längere Zeit übt, alles irgendwann ganz schnell in den Computer reinbekommt. Aber das braucht seine Zeit. Also erstmal sich auf die Musik fokussieren und mit dem Wissen, dass man das irgendwann kann. Dann zweitens sich wirklich die Zeit nehmen. Also niemand kann das sofort. Ich habe wirklich Monate gebraucht, bis das flüssig ging oder bis einigermaßen flüssig ging und dann nochmal Monate, bis es wirklich schnell ging. Und da nicht verzweifeln, wenn es halt auch mal keinen Spaß macht. Das ist wie mit dem Instrument üben, es macht teilweise keinen Spaß, aber wenn man sich immer wieder das Ziel vor Augen ruft, irgendwann kann ich meine Ideen direkt aus dem Kopf in den Computer reinsetzen, dann weiß man, es lohnt sich. Und es geht schneller als bei einem Instrument, würde ich behaupten, was Gutes rauszukriegen. Genau, und dann würde ich natürlich noch als Tipp sagen, was ich super lehrreich fand, andere Sachen nachbauen. Songs, die man liebt, versuchen nachzubauen. Man kann die ja auch durch alle möglichen Tools auseinandernehmen, durch KI, oder man guckt anderen Leuten über die Schulter, was sie machen so, dass man noch die Stems halt sieht, was damit passiert. Aber da würde ich sagen, wirklich das, was man liebt, 1:1 nachbauen, natürlich einfach nur für einen selbst. Ja, man spielt ja mit dem Instrument auch Stücke nach. Das ist ja gängige Praxis. Mhm. Ja.
Das mache ich gerade auch. Das ist super, super. Also ich lerne da auch massiv dazu. Und es ist eine mega Herausforderung. Auch für mich zusätzlich noch, weil ich in Musiktheorie gar nicht fit bin. Das heißt, ich lerne jetzt noch Chord Progressions, damit ich überhaupt die Akkorde dann gut einspielen kann oder dann auch Noten, Melodien einspielen kann. Ich habe mir auch gleich so einen Endgegner ausgesucht als erstes
Projekt. Was hast du dir ausgesucht?
von Sampa Spirit 2.0. Weil mir war alles andere irgendwie zu langweilig. Ich hatte so Solange oder so andere Songs, wo ich ziemlich schnell gecheckt habe, okay, das wiederholt sich oft oder es sind nur wenig verschiedene Instrumente, aber dieser Spirits 2.0 oder wie der dann heißt, ich finde ihn hart, sehr schwer für mich, ja.
Das ist aber super. Also auch wenn du zwischendurch pausierst, wenn du irgendwann nicht mehr weiterkommst, dann lernst du was Neues dazu und dann kannst du dich ja nochmal dran setzen.
Voll.
Wenn du das mal geschafft hast, dann ist es auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Richtig geil.
Voll, also es sind mindestens 10 verschiedene Instrumente, dann eine Rhythmusgitarre. Also das ist schon definitiv komplex. Und auch mit, ich muss die Drums selber einspielen, habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe immer Presets genommen und deswegen, ja, das. Aber man lernt enorm und auch das Bewusstsein für die verschiedenen Muster, auf die ich so gar nicht gekommen wäre sonst, ja.
Oh, sehr cool. Mhm. Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen muss, ist, dass man auch nicht unbedingt als Musikproduzentin virtuos sein muss. Du musst nicht virtuos ein Instrument spielen können oder jedes spielen können. Du kannst dir Leute ja ins Studio dazu holen, die dann eine Gitarre einspielen oder so. Und du kannst auch zum Beispiel Chord Progressions kannst du ja auch durch Plugins hinbekommen oder sind zum Beispiel DAW, kann man das richtig easy machen. Also ich spiele ja selber auch Klavier, deswegen nutze ich das eher so aus Spaß, aber ich finde es überhaupt nicht verwerflich und ich finde es auch ganz schlimm, wenn Leute das für andere irgendwie judgen, dass sie Samples benutzen oder solche Chord Progression Tools oder so. Es zählt wirklich nur das Ergebnis. Wenn du ein schönes Ergebnis hast, das du auch natürlich von niemandem jetzt nachgemacht hast oder so, dann ist es völlig egal, wie du da hingekommen bist, meiner Meinung nach. Ich sage das und ich komme aus der Klassik. Ja, ich habe das noch gelernt, dass man sich alles erstmal im Kopf vorstellen muss, bevor man es zu Papier damals noch bringen kann in der Komposition. Und jetzt sehe ich das ganz anders. Also es war auch ein Prozess, aber es muss wirklich nicht eine riesen Wissenschaft sein. Das, was sich gut anhört, ist erlaubt. Fertig.
Mega, das ist so ein schöner Tipp, weil da, also bei mir ist tatsächlich auch diese Unsicherheit, die ist nämlich da, dass ich das eben gar nicht so kann. Ich habe Keyboard gelernt und mehr nicht und mehr hat mich auch nicht interessiert bisher. Und das ist eine super Erleichterung, sowas zu hören, vor allen Dingen, weil du ja eben das kannst, ja. Und gleichzeitig liegt für mich gerade in meinem Leben eine Riesenbefreiung darin, das lernen zu dürfen. Das ist für mich ein Riesenprivileg. Mein Sohn ist groß. Ich komme aus der Corporate-Welt und für mich liegt gerade eine Riesenbefreiung darin, dass ich Musik machen darf. Das ist so ein Riesengeschenk. Und deswegen, ich möchte gerne diesen Endgegner spielen. Ich möchte die Akkorde selber einspielen bei dem Song, den ich da gerade zusammenbastel. Aber ich stimme dir da voll zu. Und manchmal gibt es auch die Sachen, wo ich einfach schnell eine Idee habe und die schnell umsetzen möchte und wo ich gar nicht so die Zeit habe und wo das auch jetzt nicht die Riesenherausforderung ist, das jetzt alles selber einzuspielen. Beziehungsweise da lohnt sich's für mich dann nicht. Und dann ist das ein befreiender Satz. Ja, cool.
Ja, es geht ja im Endeffekt um einen selber. Es gibt so viel von links, von rechts, 1000 Stimmen, die irgendwas sagen, du musst aber hier, du musst aber da.
Gerne.
Es geht aber ja im Endeffekt um den Spaß, den man selber an der Musik hat. Und das verliert man manchmal zwischendurch, aber ich versuche es immer wieder drauf zurückzukommen. Also es geht auch nicht mehr verloren bei mir auf jeden Fall. Und ich wünsche es auf jeden Fall allen, die zuhören, dass immer der Spaß an der Musik im Vordergrund stehen kann. Alles andere ist unwichtig oder nebensächlich, ne?
Voll. Und tatsächlich, das wollte ich auch noch bestärken, was du gesagt hast, die Lernkurve finde ich nämlich auch mega steil beim Produzieren, finde ich auch schneller als jetzt beim Gitarre lernen oder irgendwas anderes Neues. Aber der erste Song hat bei mir auch brutal lange gedauert und es waren eben viele frustrierende Tage, so wie du es gesagt hast, wo man einfach übt und dann habe ich das wieder verwerfen müssen, weil es halt einfach nicht, aber dabei lernt man.
Ja, ich habe auch so viel verworfen. Meine Festplatte ist voll mit Sachen, die ich niemandem zeigen kann. Es ist völlig in Ordnung. Also ich habe früher genäht. Da habe ich auch ganz viel Stoff verschwendet. Das war teuer, aber beim Produzieren ist es nicht teuer. Müll deine Festplatte zu mit Skizzen. Ja, nur so kommt man weiter. Manche Leute machen auch jeden Tag ein Beat, nehmen sich eine Stunde Zeit. Was sie nicht geschafft haben in der Stunde, ist egal. Hauptsache, sie haben was geübt. Das ist Training. Und es ist, wie du sagst, auch wirklich frustrierend. Also alle, die anfangen, es macht auch teilweise, wenn man einfach nur dabei ist, ein Problem zu fixen. Und das hört leider nicht auf, wenn man in unterschiedlichen Studios arbeitet. Woran liegt das jetzt? Welcher Anschluss passt jetzt nicht? Welches Kabel ist kaputt? Das gehört dazu. Es wird irgendwann klein gegenüber der Freude, die der Rest macht, ne?
Ja. Super cool, ja. Magst du zum Schluss noch was teilen? Weiß nicht, woran du gerade arbeitest, ein Projekt, ein Herzensprojekt, irgendwas? Ja.
Ja, ich habe ja, wie du gesagt hast, auf jeden Fall sehr viele Projekte. Gerade gebe ich tatsächlich ein bisschen Gas mit meinem eigenen Projekt, was auch unter Aufmischen läuft, und bringe da im Herbst eine EP raus, und es wird ziemlich frech und ein bisschen krawallig. Und ja, also freue mich auf jeden Fall, wenn das Leute erreicht und wenn man mir auch Feedback gibt, wenn man möchte. Ja.
Super cool. Also ich verlinke dich jetzt schon mal, und auch gerne, sobald das die EP dann da ist, dann kann ich die auch noch nachträglich unten in den Shownotes dann verlinken oder in, je nachdem, wo ihr das hier jetzt gerade schaut. Genau, super cool.
Super cool, danke. Ja.
Danke, dass du da warst, und schön, dich kennenzulernen. Danke für deine Tipps.
Hat mich mega gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke schön. Tschüss.
Tschüss.
Das war das Interview mit Annelie. Alle wichtigen Links, sowohl zu ihr selber, wo du auch alle weiteren Links zu ihrer neuen EP findest, als auch die Plugins, von denen sie geredet hat, alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn du noch nicht bereits deine eigene Musik produzierst und jetzt richtig Lust bekommen hast, dann buch dir doch ein Kennenlerngespräch mit mir persönlich, wo wir mal darüber sprechen, wo du gerade stehst und wo du vor allen Dingen hin möchtest und ob und wie wir dich dabei begleiten können hier im Tonstudio für Frauen. Und wenn du magst, teil diese Folge sehr gerne mit einer Musikerin, Songwriterin oder Sängerin in deinem Umfeld, jemand, den du kennst, den du inspirieren möchtest. Folge uns sehr gerne auf YouTube und hinterlasse uns einen Kommentar. Dort teile ich auch alle Interviews immer in Videoform. Dort siehst du also auch Annelie und mich sprechen. Und wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann nutze jetzt gern die Gelegenheit, denn in den kommenden Wochen warten noch viele weitere spannende Interviews mit Musikerinnen, mit interessanten Interviewgästen rund um Musikproduktion auf dich. Wenn du magst, hören wir uns also nächstes Mal. Bis dahin, deine Anna.